Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Und möchte dann auch gleich anknüpfen. Wir sind ja auf einer Reise durch die Apostelgeschichte. Wir haben das genannt, der Weg. Vielleicht können wir da mal die Titelfolie dazu einblenden. Der Weg, eine Reise durch die Apostelgeschichte. Das ist unser momentane Serie. Und heute geht es um ein Erdbeben. Und da habe ich eine Frage für euch. Was macht eigentlich eine Kuh bei einem Erdbeben? Schlagsahne. Was, jemand? Schlagsahne? Ja, fast. Milchshake macht sie. Und wenn ein langes Erdbeben ist, dann hast du Butter. Ja. Also so läuft es bei den Kühen, bei Erdbeben. Heute geht es um ein Erdbeben, das ausgelöst wurde durch Gebet. Also wir werden ein spezielles Gebet ansehen. Und es hat einen Hintergrund, warum Erdbeben. Erdbeben entstehen ja, wenn quasi ein Druck entsteht zwischen Erdplatten, ja, und dieser Druck entlädt sich dann plötzlich und dann gibt es eine Riesenerschütterung. Und Silvia hat letzten Sonntag berichtet über dieses Geschehnis, dass ja Petrus und Johannes, die einen Menschen geheilt haben, einen Gelähmten geheilt haben, dann sich quasi verantworten mussten dafür, dass sie jemand was Gutes getan haben. Aber das Problem war eher weniger diese gute Tat, sondern dass sie Jesus verkündigt haben. Also Petrus und Johannes waren zwei wichtige Leiter in der ersten Gemeinde, in der ersten Kirche, und die haben Jesus verkündigt. Und sie haben gesagt, Jesus ist mächtig, und darum ist dieser Mann plötzlich auf den Beinen, er kann wieder gehen, ein absolutes Wunder. Aber Jesus ist eben so mächtig, er ist sogar auferstanden. Er ist der Auferstandene. Und die Leute, die sie dann so verhört haben und so, die haben gesagt, nein, es gibt keine Auferstehung. Und die waren überhaupt nicht einverstanden mit dieser Botschaft, die sie gepredigt haben, und haben gesagt, ihr dürft nie wieder im Namen von Jesus predigen oder sprechen. Aber die zwei müssen diese Ankläger enttäuschen, weil sie sagen Folgendes, das ist noch aus dem Text von letztem Mal, brauche ich nicht den Zettel. Und sie sagen nämlich Folgendes dann zu diesen Anklägern. Doch Petrus und Johannes erwiderten, das steht im Kapitel 4, Vers 19, doch Petrus und Johannes erwiderten, entscheidet selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Was wir gesehen und gehört haben, können wir unmöglich verschweigen. Also sie sagen, wir können nicht schweigen vor Jesus, was er in unserem Leben getan hat. Wir können nicht schweigen davon, dass wir miterlebt haben, dass er tatsächlich auferstanden ist. Sie haben es selbst nicht glauben können. Und wir können auch nicht schweigen von dem, was jetzt gerade hier passiert ist. Dieser Mann, er steht auf einmal auf seinen Beinen, und es ist geschehen durch die Kraft Jesu. Also sie müssen ihnen eine Absage erteilen. Und die Silvia hat dann eben den Punkt gemacht letzte Woche, das ist eine kraftvolle Geschichte, oder? Wenn man das sieht und miterlebt. Und sie hat immer uns daran erinnert, dass auch unsere Geschichte Kraft hat, dass auch deine Geschichte Kraft hat. Ich glaube, das haben wir, genau, da haben wir Folie. Deine Geschichte hat Kraft, das ist das, was die Silvia uns einfach auch erinnern wollte. Dass dein Weg mit Jesus, so lang oder kurz der ist, da ist so viel schon passiert. Und das soll man teilen, das dürfen wir teilen, was Gott in unserem Leben schon getan hat. Und das baut eine Brücke eben zu Jesus hin, dem Auferstandenen. Das ist so das, was Silvia uns mitgebracht hat letzte Woche. Also wir haben diese Spannungssituation, zurück zum Erdbeben. Ja. Da wird Druck aufgebaut, die sagen, ihr müsst schweigen. Sie sagen, wir können nicht schweigen. Was bedeutet das? Ein Erdbeben wird kommen, oder? Es wird Ärger geben. Es wird Ärger geben, weil sie sagen, wir können das nicht machen, was ihr sagt, was wir machen sollen. Und da möchten wir heute reinschauen, weil jetzt ist die Frage, wie reagieren sie darauf? Wie reagieren sie auf diese Situation, auf diesen Druck, der auf sie ausgeübt wird? Wer die Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen. Ich habe es auch als Folien mitgebracht heute. Apostelgeschichte, Kapitel 4, die Verse 23 bis 31 schauen wir heute gemeinsam an. Und ich möchte mal die ersten eineinhalb Verse mit euch gleich mal anschauen. Was passiert jetzt? Da steht, nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu ihren Mitchristen und berichteten alles, was die Hohenpriester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten, also die Mächtigen zu ihnen gesagt hatten. Als Reaktion darauf beteten alle miteinander einmütig zu Gott. Viele von euch kennen diese Geschichte bereits. Ihr wisst ungefähr, was passiert. Also sie beten. Die erste Gemeinde, nicht alle wahrscheinlich, weil das waren ja schon ziemlich viele, aber so der Kern, kommt zusammen und sie beten. Sie sagen nicht, okay, wir müssen jetzt einen Waisenrat gründen, ja, wir müssen da jetzt irgendwie uns so ganz schlau machen. Heutzutage würde man sagen, okay, fragen wir mal ChatGPT, was der vielleicht sagt. Ja, wir nutzen künstliche Intelligenz, um eine Lösung zu finden. Nein, sie machen das nicht. Sie gehen zu Gott, sie machen sich eins im Geist und beten. Und ich glaube, dass auch wir als Gemeinde so reagieren würden. Stellt sich vor, sie sagen, hey, aus, es ist vorbei in Österreich, gibt es nichts mehr mit Jesus verkündigen, das ist jetzt verboten. Ich glaube, da würden wir mal schon auf unsere Knie gehen und sagen, Herr, wie geht es jetzt weiter? Oder? Ich glaube schon, dass das uns ins Gebet bringen würde. Die Frage ist, wie wird unser Gebet ausschauen? Und ich finde einfach, dieses Gebet, das Sie jetzt dann sprechen, ist sehr kraftvoll, speziell, und wir können einfach voll viel lernen aus diesem Gebet heraus, wie Sie beten. Und das wollen wir uns anschauen. Es gibt drei Kennzeichen dieses Gebets und die schauen wir uns jetzt noch an. Mal kurz einen Überblick. Diese drei Kennzeichen sind folgendes. Das Gebet der Gemeinde war fokussiert auf die Größe Gottes. Das werden wir jetzt gleich sehen. Das ist der Großteil dieses Gebets. Dann das Gebet der Gemeinde diente nicht der eigenen Bequemlichkeit. Es war kein bequemes Gebet. Und das dritte, das Gebet der Gemeinde diente den Menschen, die noch nicht an Jesus glaubten. Es war ein sehr spezielles Gebet. Es war überhaupt nicht selbstzentriert, das finde ich eines von den faszinierendsten Dingen in diesem Gebet. Aber wir schauen uns das jetzt noch Schritt für Schritt gemeinsam an. Also, das erste ist, das Gebet der Gemeinde war fokussiert auf die Größe Gottes. Ich lese mit euch jetzt ab den zweiten Teil von Vers 24 bis Vers 28. Da steht Folgendes. Also, sie sagten oder sie beteten, du alleiniger Herrscher, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was in ihnen ist. Durch den Heiligen Geist hast du unseren Vater David, deinen Diener, sagen lassen, was soll das Toben der Völker? Weshalb schmieden sie nutzlose Pläne? Die Herrscher der Erde empörten sich und die Machthaber verbündeten sich gegen den Herrn und seinen Messias. Tatsächlich haben sich hier in dieser Stadt, das war in Jerusalem, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heidenvölkern und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener verbündet. Gegen den, den du gesalbt hast, Jesus. Und jetzt noch Vers 28. Doch haben sie damit nur das getan, was du in deiner Macht schon längst beschlossen und bestimmt hattest. Also, was sie nicht machen ist, sie sagen, okay, da ist eh kein Problem. Sie sagen schon, okay, da ist Druck da. Die haben sich verbündet gegen Jesus und seine Nachfolger. Das ist ja wirklich die Tatsache. Aber sie verneinen nicht, dass ein massives Problem vorliegt, weil die Führer, die sich gegen sie gestellt haben, die waren wirklich mächtig. Die konnten dich einfach einsperren und wenn es geht, auch umbringen lassen. Also es war wirklich ein reales Problem. Aber gleichzeitig merkt man in dem Gebet, dieses Problem, das sie da so hatten, war eigentlich in den Augen Gottes vielleicht gar nicht so ein Problem. Weil sie starten ja mit einer ziemlichen Ansage. Was sind die ersten Worte des Gebets? Du alleiniger Herrscher. Im Vers 24b nochmal, genau. Du alleiniger Herrscher. Das ist ihr Fixpunkt im Gebet. Das ist ihr Anfangspunkt im Gebet. Du alleiniger Herrscher. Und ich glaube, da können wir extrem viel lernen. Sie schauen nicht aufs Problem, sondern sie schauen auf einen großen Gott. Sie sagen, er ist der alleinige Herrscher. Und dann präsentieren sie im Grunde vier Herrschaftsgebiete von diesem alleinigen Herrscher. Sie beginnen mit der Schöpfung. Sie sagen, du hast alles gemacht. Diese majestätische Schöpfung, diese Schönheit, diese Gewalt. Gestern der Wind, oder? Haben wir, glaube ich, alle mitgekriegt. Plötzlich war dieser Wind da. Und du kommst als Mensch so klein vor. Wir haben gerade gegrillt da als Männer und dann auf einmal so, es ist ganz finster und das Feuer fährt, also der Wind fährt ins Feuer rein und so und wir so, oh, kommt das jetzt her? Und alle rennen durcheinander und so. Plötzlich diese Männer, ja, sind sie alle irgendwie völlig hilflos. wie wilde Hühner rennen zueinander. Da sieht man, wie groß, wie mächtig diese Schöpfung ist und wie wir eigentlich totale Zwergerl sind, oder? Krass. Und er ist der alleinige Herrscher über diese Schöpfung. Und dann sagen sie noch, es sind noch mehr Herrschaftsgebiete, das ist ja nur der Anfang. Und dann sagen sie, er ist der Herrscher über alle Machthaber. So stark sie auch tun mit ihren Atomwaffen und so weiter und allem. Er ist der alleinige Herrscher. Er hat letztendlich alles in der Hand. Alle Völker, egal wie groß diese Völker sind, sagen sie auch, alles liegt in Gottes Hand. Er ist der alleinige Herrscher. Und dann sagen sie gar noch, er ist letztendlich, auch wenn alles, was diese Völker und diese Herrscher machen, es liegt letztendlich in Gottes Hand. Er ist der Herr über die Geschichte. Vers 28 nochmal. Doch haben sie damit nur das getan, was du in deiner Macht schon längst beschlossen und bestimmt hattest. Also sie brechen nicht in Panik aus, sondern sie sagen, okay, das ist jetzt eine blöde Situation, aber du hast das jetzt so gefügt. Punkt. Gott ist der Herr auch über die Geschichte. Weil ihr an diesem Punkt jetzt denkt, komisch, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das liegt daran, dass vor 2 Jahren haben wir eine Serie gehabt, die hat geheißen, eine ganz normale Gemeinde. Und da ging es darum, eine ganz normale Gemeinde betet. Und da war dieser Text schon, haben wir den schon mal gemeinsam angeschaut. Also sie machen ganz klar, Gott ist der alleinige Herrscher. Das ist der Anfangspunkt ihres Gebets. Und ich glaube, das ist auch für dich ganz konkret, wenn du betest, ein guter Anfangspunkt. Das Vater Unser hat ja auch schon, Vater Unser im Himmel. Es beginnt bei diesem großen Gott. Das soll unser Anfangspunkt sein im Gebet, persönlich, aber auch als Gemeinde. Es ist letztendlich ein großer Lobpreis. Was ist Lobpreis? Lobpreis ist jemanden oder etwas den Nummer 1 Platz zu geben, den Priorität Nummer 1, die erste Stelle zu geben. Das ist letztendlich, wenn ich Lobpreise, dann sage ich, jemand oder etwas ist das Höchste in meinem Leben und darum lobe ich den, darum preise ich den. Das heißt, wenn du Schwierigkeiten zum Beispiel hast, Gott zu loben und zu preisen, so wie es auch mit den Liedern wir tun, dann ist es vielleicht auch ein Zeichen, dass da etwas anderes in deinem Leben noch ist, das diesen Nummer 1 Platz hat. Und darum ist es immer auch gut, unser Herz zu prüfen, kann ich Gott in aller Freiheit loben und preisen, weil ich sage, ja Gott, du bist wirklich das Höchste in meinem Leben. Hat es Priorität auch, Gott loben und zu preisen? Hat es Priorität, zusammenzukommen mit meinen Glaubensgeschwistern, ihn zu loben und zu preisen? Oder sind einfach so viele andere Dinge vielleicht, die sich da immer um den Platz 1 streiten? Aber wir sehen bei dieser Gemeinde, nein, für sie ist ganz klar, du alleiniger Herrscher. Gott, du bist die Nummer 1, du hast Priorität für uns. Und so ist die Frage für uns, wohin geht unser Blick, wohin geht dein Blick? Gerade auch in Schwierigkeiten, geht es zum Problem, oder schaffe ich es zu sagen, Gott, ich schaue auf dich. Ich weiß nicht, warum das jetzt so ist, diese Situation, aber ich weiß, du bist der alleinige Herrscher. Du hast das letzte Wort, du hast einen Plan, auch wenn die Umstände wirklich schwierig sind. Und die waren schwierig, die Situation war wirklich schwierig. Also Fazit, wir sehen, erste Sache, die sie machen, sie schauen auf die Größe Gottes, nicht auf die Größe des Problems. Zweite Sache, das geht eh jetzt schneller, die anderen 2 Punkte. Was haben wir noch? Das Gebet der Gemeinde diente nicht der eigenen Bequemlichkeit. Wir schauen jetzt den Vers 29 an und der ist schon sehr beeindruckend, weil sie extrem viel Haltung beweisen. Ich glaube, vor 2 Wochen oder so habe ich darüber gesprochen, dass unsere Haltung total entscheidend ist. Und sie beweisen extreme Haltung. Jetzt im Vers 29, das müsste ich jetzt anhören. Sie kommen aus dem Lobpreis raus und jetzt geht es in Folgendes rein. Vers 29. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und hilf deinen Sklaven, die Botschaft von dir mutig und frei zu verkünden. Ich weiß nicht, ob wir es so beten würden. Würden wir es so beten? Ich hoffe, als Gemeinde in dieser Situation. Also da ist dieser Druck, der extrem ist. Und sie sagen nicht, Herr, warum lässt du das zu? Ich habe nur ein paar Sachen. Wir waren doch treu. Wir haben doch eigentlich nur was Gutes getan. Das ist unfair, Herr. Ich sehe das nicht da drin. Das ist eine Frechheit. Oder, Herr, gib uns Meinungsfreiheit. Es gibt so viele Länder, wo die Christen nicht sagen können, ohne eine Straftat zu begehen von Jesus. Aber da passiert ganz viel. Meinungsfreiheit ist cool, es ist super, wir haben so viele Freiheiten, es ist klasse. Aber das war nicht die Priorität in ihrem Gebet. Sie sagen auch nicht, Herr, sorge du für Gerechtigkeit, es ist einfach unfair. Ja? Nein, sie sagen auch nicht, hol uns hier raus. Sagen sie nicht. Sie sagen zwar, hilf uns, aber sie sagen nicht, hilf uns hier raus oder hilf uns zur Gerechtigkeit. Sie sagen, hilf uns oder hilf deinen Sklaven, die Botschaft von dir mutig und frei zu verkündigen. Das ist echt eine krasse Haltung. Und ich habe bewusst Sklaven drin gelassen. Das Wort Sklave und Diener war damals das gleiche Wort. Aber ich finde, Sklave veranschaulicht es noch besser, irgendwie so diese totale Hingabe und sagen, Gott, wir sind eigentlich nur da, um dir zu dienen. Das ist unsere Mission, das ist unser Herz, das ist das, wie du warst. Weil ich glaube nämlich, die Einstellung, die sie hatten, diese gute Haltung, kam von Jesus. Weil Jesus, das ist die Haltung Jesu. Jesus kam nicht, um sich bedienen zu lassen, sondern er kam, um zu dienen. Er kam auch in diese Haltung eines Dieners, eines Sklaven. Er hat gesagt, Vater, was du willst, das will ich tun. Und er wusste, seine Mission ist super schwierig. Das war keine Wellness-Mission, das war eine Hingabemission, eine tödliche Mission, wo er am Kreuz für uns gestorben ist. Und er hat es getan. Und diese Haltung, die merkt man, die ist in der DNA dieser ersten Gemeinde drin. Sie sagen nicht nach ihrem Lobpreis, Sohn, jetzt hol uns raus hier. Jetzt bockst du uns raus. Jetzt hilf uns, dass es uns wieder gut geht. Nein, es ist, hilf uns, dass wir den Auftrag, den du uns gegeben hast, mutig und frei zu verkünden, dass wir dem nachkommen. Wow. Also ich bin ziemlich gedemütigt, wenn ich mir dieses Gebet genauer anschaue. Und ich bin mir sicher, sie haben großen Respekt vor der Situation gehabt. Sie haben gewusst, das kann uns jetzt den Kragen kosten. Es kann wirklich ganz, ganz schlecht enden. Also irdisch gesehen, ja. Aber sie wussten, hey, es gibt eine Auferstehung. Ja. Im schlimmsten Fall sind wir bei Jesus. Aber es ist heftig. Sein Wille soll geschehen. Also sie beten und waren bereit, die Konsequenzen zu tragen für das. Und jetzt kommen wir zum dritten noch. Das Gebet der Gemeinde diente den Menschen, die noch nicht an Jesus glaubten. Also es war jetzt schon sehr uneigennützig, aber auch das ist eigentlich, denke ich, uneigennützig, was sie noch weiter beten. Vers 30, wir sind schon fast durch den Text. Und sie beten noch diese Sache hier. Sie sagen, erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Interessant. Eine Frage an euch. Ernst gemeint, ist nicht so rhetorische, sondern sind Heilungen, Zeichen und Wunder das Wichtigste? Was würdet ihr sagen? Nicht, gell? Eigentlich nicht. Also sie sind nicht das Wichtigste. Sie sind, und wir haben es schon jetzt eigentlich in unserer ganzen Serie gesehen, sie sind nicht das Wichtigste, aber sie sind oder können eine hilfreiche Brücke sein für das Evangelium. So wie deine Geschichte eine Brücke ist fürs Evangelium. Deine Geschichte, was Gott und Jesus in deinem Leben getan hat, ist eine Brücke hin zum Evangelium. Aber das Wichtigste ist letztendlich, Jesus hat gesagt, er hat nicht gesagt, geht's über die Welt und macht's nur Wunder und so, sondern er hat gesagt, macht's zu Jüngern, verkündet die gute Botschaft von mir. Aber die Zeichen werden dem folgen. Die Zeichen sollen bestätigen, dass diese Botschaft wahr ist. Damit es den Leuten leichter fällt, zu glauben. Mir ist es relativ leicht gefallen, zu glauben, dass Jesus Folgen wirklich gut ist. Und das verdanke ich meinen Eltern, weil sie haben es gelebt, sie sind Jesus gefolgt. Und ich konnte das beobachten und habe mir gedacht, ja, da muss was dran sein an Jesus und an diesem Gott. Weil das läuft. Ist gut, nicht perfekt, aber das läuft. Aber wenn ich jetzt das nicht hätte, ich glaube, mir wäre es super schwer gefallen oder mir würde es schwer fallen zu glauben, boah, das ist ein übernatürlicher Gott und Jesus und der ist scheinbar wirklich auferstanden und ist für meine Sünde gestorben und so. Es wäre für mich viel schwerer, das alles zu akzeptieren und anzunehmen. Aber angenommen, in meiner Umgebung oder so, es passiert etwas, wo ich merke, das ist Gottes Wirken, das ist Gottes Kraft, die da jetzt jemand befreit hat oder geheilt hat oder mich selbst, dann würde ich wahrscheinlich schon ein bisschen anders hinhorchen. Kann das, keine Ahnung, ich meine, Jesus hatte ich ja vielleicht dann gar nicht am Radar gehabt, Kann es sein, dass er wirklich lebt, dass er erlebbar ist, dass das wahr ist, was diese Christen glauben? Also sie sind nicht die Hauptsache, diese Zeichen, diese Heilungen und Wunder, aber sie sind eine Begleiterscheinung von dem Evangelium, das ist ja lebendiges Wort ist. Und Gott ist lebendig und damit wirkt er. Und damit macht er Dinge, die über unseren Horizont hinausgehen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die Leute auch heute brauchen. Man ist schon so technologisch und der Mensch kann alles und du. Aber die kommen doch an unsere Grenzen. Beziehungsweise die Leute sagen, ja, wir brauchen keinen Gott mehr. Aber wenn Gott plötzlich in Erscheinung tritt und seine Macht zeigt, ja, sie sagen ja, erweise deine Macht. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Es ist letztendlich eine Hilfe für die, die noch gar nicht glauben. Und es ist auch eine Ermutigung für uns, oder? Wir freuen uns immer, wenn jemand hier vorne steht und sagt, hey, wir haben gebetet für die Schulter beim Alpha-Kurs und plötzlich ist 1,5 Zentimeter Kalk weg. Cool, einfach schön, einfach ermutigend. Oder eben Vorstufe zum Krebs und der Arzt muss bestätigen, ja? Es ist weg, wir müssen nichts behandeln. Gott ist immer noch Gott und er tut Zeichen und Wunder und Heilungen auch unter uns und wir wollen noch viel mehr davon sehen. Aber nicht in erster Linie für uns, sondern damit die, die Zweifel haben, glauben können. Und damit unser kleiner Glaube wächst, oder? Damit wir mutiger verkünden und sagen, Gott ist lebendig, er lebt. Also das sind diese drei Dinge, die ihr Gebet kennzeichnen. Und ich möchte auch noch ergänzen, Silvia hat es letztes Mal erwähnt, es wird immer Menschen geben, da kann das größte Wunder, das jemals nur irgendwie passiert ist, vor ihren Augen geschehen und sie sagen, es ist mir wurscht oder ist mir egal, ich glaube es trotzdem nicht. Es ist leider so, das ist die Realität. Und das war ja auch bei diesen Leuten da so. Sie wollen die verurteilen und dann steht die ganze Zeit da dieser Mann daneben, den die halbe Stadt wahrscheinlich gekannt hat, der gelähmt war und der steht und kann umeinander hupfen und ein offensichtliches Wunder, oder? Aber sie wollen nicht horchen auf die Botschaft. Sie wollten es nicht. Warum? Weil sie zufrieden waren mit dem, wie es war. Sie wollten weiterhin die Macht haben. Es war bequem. Und ich glaube, so geht es vielen Leuten auch heute. Es ist bequem, wenn sie einfach nichts verändert. Viele wollen es nicht. Egal, welches Wunder passiert. Aber wir beten, dass die Leute ihr Herz aufmachen. Es gibt auch viele Leute, die sagen, ich will nicht, dass es so bleibt, wie es ist. Weil so möchte ich nicht weiterleben. Ja, es ist eine Riesenspannung. Okay, wir sehen drei Dinge, haben das gekennzeichnet, ihr Gebet. Nochmal kurz diese Zusammenfassung. Gebet und Fokus auf die Größe Gottes. Gebet, das nicht der eigenen Bequemlichkeit dient, sondern dem Auftrag Jesus bekannt zu machen. Also gib uns Mut, gib uns Freiheit. Und dann Gebet, das den Menschen dient, die noch nicht an Jesus glauben. Zeichen, Heilung, Wunder, damit es leichter fällt zu glauben. Und solche Gebete bleiben nicht ohne Folgen scheinbar. 31 Abschlussvers, da steht dann, als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Also ihr Gebet wird erhört, die Spannung wird abgebaut im Grunde. Es geht gar nicht so, glaube ich, ums Erdbeben, sondern es geht vielmehr um das, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt wurden, weil er macht dann in unserem täglichen Weg mit Gott den Unterschied. Aber es ist eine schöne Bestätigung, noch zusätzlich so rums. Der Druck ist jetzt draußen, Leute. Ich bin bei euch, ich bin euer Gott. Also das finde ich extrem super, wie Gott hier einfach dann auch reagiert drauf. Und ich glaube, es hat schon mit diesem Herz in diesem Gebet zu tun. Ich möchte, dass wir jetzt in die Praxis gleich hineingehen. Ich habe kein Predigt to go heute, aber wir werden ein Predigt to do jetzt machen. Ja? Ein Predigt zum gleich mal anpacken und beten. Ich war letzte Woche ja nicht da, ich war in einer rumänischen Gemeinde zu Gast und habe dort predigen dürfen, einfach um diese Gemeinde besser kennenzulernen, weil die schließen sich quasi unserem Gemeindenetzwerk an. Und das war interessant, weil ich war schon länger nicht mehr in einem rumänischen Gottesdienst dabei. Und sie haben so diese, zumindest in dieser Gemeinde, immer wieder so kurze Bibelgedanke gehabt und dann sind einfach alle aufgestanden und haben für diesen, im Sinne dieses Gedanken, dieses biblischen Gedanken, einfach gebetet für 1-2 Minuten. Und das wollen auch wir jetzt machen. Die Irina kann sich schon bereit machen, vielleicht im Hintergrund ein bisschen uns mit Gitarre zu unterstützen. Und ich habe das eigentlich super gefunden, weil es hat so diesen die Atmosphäre des Gebets immer wieder geschaffen. Der Raum wurde erfüllt mit Gebet, weil es war nicht so, dass Einzelne gebetet haben, wie wir öfters machen, sondern einfach, wenn jetzt eben, wir werden uns die drei Blöcke anschauen, wenn dieser erste Block ist, wo wir sagen, wir wollen auf die Größe Gottes schauen, wir wollen ihn loben und preisen für seine Größe. Dann einfach jeder dem, was dir einfällt. Ja? Wenn du besonders naturverbunden bist, ja, dann bist du vielleicht Schwerpunkt auf Gott, du bist so groß und du hast die Schöpfung so herrlich gemacht. Dann preise Gott einfach ein, zwei Minuten, wie herrlich er das Wasser und den Himmel, und dann stellst du dir das einfach vor, wie du durch die Natur gehst und preist ihn dafür. Ja? Und du kannst ihn preisen für dass er der Machthaber ist über all, vielleicht interessiert dich Politik, ja, dann kannst du sagen, du bist der Herr über Putin und du bist genauso der Herr über Biden und die US-Wahl und du hast alles in deiner Hand und so weiter, okay? Und das finde ich gut, wenn wir das einfach mal jetzt einfach auch in die Praxis umsetzen, dass wir diese drei Schwerpunkte jeweils machen, genau, und wir beten gemeinsam, ja, wir beten alle gleichzeitig, oder?
Ja,
genau. Und so möchte ich euch gleich einladen, lasst uns aufstehen und gleich mal ein, zwei Minuten nehmen für Gebet, eben Lobpreis, ja? Gott zu loben für das, wer er ist. Ich habe es auch nochmal ein bisschen raufgeschrieben hier, als Hilfe für euch: Er ist der Herrscher über die Schöpfung, über alle Machthaber, über alle Völker und die Geschichte. Du kannst auch den Text nochmal als Leitfaden nehmen, wenn du möchtest. Apostelgeschichte 4, ab bis 24. Oder Psalm 104 kannst du auch, wenn du willst, okay, jetzt sagst du, mir fällt da gar nichts ein, dann schlag Psalm 104 auf und lies diesen Psalm. Es ist ein Lob auf den Schöpfer. Genau. Also ich höre jetzt im Hintergrund Musik, müssen wir nicht unbedingt haben. Achso, oder hast du gesagt, sie sind, okay, das passt, super, so geht's auch. Ist ein bisschen eine Hilfe für euch, Hintergrundmusik. Und ich möchte einfach einladen, da wo du bist, und ich möchte bitten, dass mein Mikro dann abgedreht wird, weil sonst hört man nur mich. Aber lasst uns jetzt einfach eine, zwei Minuten nehmen, um Gott einfach zu loben und zu sagen, wir preisen deine Größe. Auf los geht's los. Ja. Mitmachen, für euren Mut, einfach eure Stimme zu erheben für unseren Gott. Wir wollen in den zweiten Block übergehen, so wie sie gelobt und gepriesen haben. Und dann haben sie gesagt, Gott, wir wollen, dass du uns Mut und Freiheit schenkst, zu verkünden, was du in unserem Leben getan hast, zu verkünden die gute Botschaft von deiner Auferstehung und von dem, dass du gekommen bist, um den Menschen zu retten. Und vielleicht ist es auch notwendig, dass wir in diesem Gebet auch sagen, oder dass du sagst, Herr, ich bitte um Vergebung, dass ich meine Gebete so viel um mich kreisen und eigentlich gar nicht so um das, was du möchtest, was dein Herzschlag ist, dass du bekannt wirst. Ja. Aber dass wir auch einfach beten, Herr, gib du mir Mut, gib du mir Freiheit, dich zu bezeugen, das, was du in meinem Leben tust. Es ist letztendlich ein Gebet um den Heiligen Geist, weil er uns einfach auch ermutigt und Freiheit schenkt, dass wir sagen, ja, ich möchte gern, es kommt so quasi selbstständig, das kann nur er tun. Und dann, dass wir auch beten, das Gebet, also Gebet für offene Türen, dass Türen, die geschlossen sind, dass einfach Menschen uns begegnen, die nicht Menschen sind, die sagen, egal welches Wunder passiert, ich glaube so ist es nicht, sondern dass uns Menschen begegnen, die ganz anders sind, die schon fragend sind, die schon wartend sind und denen man eigentlich nur den Weg weisen muss. Also lasst uns auch hier wieder ein, zwei Minuten nehmen, um diese Dinge einfach auch gemeinsam laut da, wo du bist, zu beten. Ja. Amen. Wir wollen noch einen dritten Block und einen letzten Block machen und danach werden wir gemeinsam ein Lied singen, und nach dem Lied möchte ich noch was kurz zum Abendmahl sagen. Und der dritte Block ist eben Gebet um, was haben sie gebetet? Herr, schenke du Zeichen, Heilung und Wunder. Um unseren Glauben aufzubauen, aber auch den Glauben derer, die das Vertrauen noch gar nicht haben in Gott. Und dass es ihnen leichter fällt, die Botschaft von Jesus zu glauben. Lasst uns auch dafür noch gemeinsam beten. Das ist
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.